Ja, hallo, Dennis hier. Gleich geht's los mit unserer Weihnachtsfolge. Vorher wollte ich noch mal ganz kurz Werbung machen für mein neues Unternehmen, was ich gegründet habe, nämlich die Begabtenschmiede, die ich auch im letzten Podcast schon kurz erwähnt hatte. Dort biete ich eine Online-Begabungsförderung für Schüler und Jugendliche. Man kann sich das wie Nachhilfe vorstellen, nur dass es nicht um die Schwächen der Schüler geht, sondern stattdessen um die Talente und Stärken, die dann gefördert werden. Das heißt, ich schaffe einen fachlich motivierenden Rahmen um den Schulstoff herum mit spannenden Themen der aktuellen Forschung, ohne Schulstoff vorwegzunehmen, um so das Kind dementsprechend auch langzeitig zu motivieren und sehr individuell gezielt seine Stärken zu fördern. Wenn ihr vielleicht jemanden kennt, für den das interessant sein könnte, würde es mir extrem helfen, wenn ihr die Website begabtenschmiede.de teilt. Dort findet man auch noch mehr Infos und kann mich direkt für weitere Fragen kontaktieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ein Gespräch bzw. eine Beratung meinerseits ist natürlich vollkommen kostenlos und unverbindlich. Schreibt mir einfach mal und dann werden wir uns schon irgendwie einig werden und ich werde euch auf jeden Fall beraten können und gucken, ob das was für euch ist auf begabtenschmiede.de. Ich hoffe, dadurch kann ich noch vielen weiteren Kindern und Jugendlichen helfen, sich weiterhin für Physik und Mathe zu begeistern, ohne sich in der Schule dementsprechend stark zu langweilen, weil sie vielleicht unterfordert sind und sogar deshalb auf lange Sicht die Lust verlieren. Dementsprechend jetzt erstmal viel, viel Spaß mit unserer Weihnachtsfolge des Physikgeplänkel-Podcasts. Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und heute haben wir ja vielleicht schon angekündigt, ein bisschen besondere Folge. Erstmal müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen entschuldigen, weil wir, ich glaube, jetzt 3 Wochen lang keinen Podcast hatten. Wir hatten hier ein paar gesundheitliche Probleme. Über die Weihnachtszeit waren wahrscheinlich auch von euch so einige außer Gefecht. Und hier ging auch was rum. Gerade Janis war dann doch noch ein paar Wochen länger nicht ganz so gut drauf. Wie geht's dir momentan, Janis?
Es ist immer noch nicht so ganz super, aber ich bin wieder
lebendig. Wie ansteckend bist du noch, jetzt wo du direkt neben mir sitzt?
Ich glaube nicht mehr.
Gut, ich hoffe das. Ansonsten habe ich einen Grund über die Feiertage nicht. Weil, nein, ich freue mich natürlich sehr auf Weihnachten. Dementsprechend dachten wir uns aber nach dieser langen Zeit erstmal ganz kurz vorweg, das wird natürlich jetzt auch die letzte Folge dieses Jahres sein. Das heißt, wir haben keine Zeit, uns wirklich nochmal zwischen Weihnachten und Neujahr zu treffen. Wir haben geguckt, unsere erste Folge nach der Weihnachtspause wird sein der 15. Januar wahrscheinlich. Entschuldigung, das war der Fahrplan für Dezember, den ich hier aufmachte. Was ist denn das so in der Art? Der 19. ist es. Der 19. Januar, das ist richtig. Jetzt hatte ich den Kalender für Januar. Genau, also vermutlich am 19. Januar wird dann wieder die erste Folge kommen. Und dann sollte es auch ganz normal wöchentlich hoffentlich weitergehen, bis zur nächsten kleinen Sommerpause, schätze ich. Mal schauen. Genau, heute eine kleine besondere Folge. Wir haben nämlich gar kein großes Thema vorbereitet, weil sich einfach, wenn man mal 3-4 Wochen nichts hat, dann sammeln sich einfach auch einen Haufen Fragen an von euch, worüber wir uns immer sehr, sehr freuen, weil uns das auch hilft, mit euch zu interagieren und so weiter. Wir haben auch auf viele Fragen schon per E-Mail oder per Instagram geantwortet. Aber ich schreibe meistens auch dazu, wir gehen darauf kurz nochmal im Podcast ein und können dann ein bisschen, wenn man uns reden hört, das ist, glaube ich, schöner, als wenn es einfach nur in einem kurzen Nebensatz oder so gefallen ist oder wenn ich einen Link dazu schicke als Antwort oder so. Dementsprechend haben wir uns ein paar Fragen jetzt rausgesucht, die wir einfach heute in Ruhe besprechen wollen, haben uns aber nicht wirklich richtig damit beschäftigt. Das heißt, wir probieren einfach wirklich nur so ein bisschen weihnachtlich quasi hier wirklich zu geplänkeln, wenn man das so nennen darf.
Genau, einfach drauf loszuquatschen.
Genau, ein bisschen auf eure Fragen einzugehen und wir gucken mal, was am Ende, worüber wir am Ende am meisten geredet haben. Wahrscheinlich nennen wir dann die Folge so, das müssen wir nochmal gucken. Also wir haben noch ausnahmsweise auch nochmal keinen Folgenamen bisher, den suchen wir noch.
So ein bisschen wie Schrottwichteln, ne?
nein, ich hoffe, es kommt kein Schrottball raus. Es gibt noch eine gute Version von Schrottwichteln, wie heißt das? Wo es wirklich gute Wichteln gibt. Wichteln. Okay, also es ist ein bisschen wie Wichteln, würde ich sagen, genau. Sehr gut. Aber es gilt natürlich weiterhin, wenn ihr weiter Fragen habt zu anderen Themen, die wir schon besprochen haben oder auch neue Ideen habt, Themenvorschläge und so weiter, schreibt uns das bitte gerne. Instagram, Facebook oder die E-Mail-Adresse wie immer physikgeplänkel@gmail.com. Physikgeplänkel zusammengeschrieben, Geplänkel mit AE in der E-Mail-Adresse. Dann werden wir auf jeden Fall auf diese Fragen auch eingehen, normalerweise. Also nicht auf jeden Fall, wenn da was ganz Komisches kommt, ignorieren wir das teilweise schon, aber ich sag mal so, auf 90% der Sachen gehen wir tatsächlich ein. Also bei Instagram erreichen uns oftmals solche Sachen wie, hey, kannst du mir bis morgen früh die und die Hausaufgabe in Physik lösen? Darauf gehe ich dann nicht ein. Also bitte keine Anfragen, um irgendwelche Hausaufgaben zu lösen. Dafür habe ich momentan wirklich keine Zeit. Ansonsten sehr, sehr gerne gesehen alles. Ich probiere gerade mal die erste Frage rauszufinden, einfach damit wir mit was starten können. Ja, oder Jannis, hattest du noch was?
Nee, ich glaube, die erste Frage, die wir jetzt hatten, war mal wieder eine Gravitationsfrage. Ja. Ist ja schon ein sehr präsentes Thema bei uns. Und zwar ging es darum, ob man Gravitation abschirmen kann. Das ist natürlich ein sehr altes Thema. Seit man weiß, dass es Gravitation gibt, ist halt immer die Frage, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, Gravitation aufzuheben, Gravitation abzuschirmen oder Antigravitation zu erzeugen. Und da hat uns eine Frage erreicht.
Ja, von Peter oder Peter wahrscheinlich, im deutschen Bereich unterwegs. Also von Peter, ich nenne jetzt mal den Nachnamen einfach nicht, glaube ich, sondern immer nur die Vornamen. Soll ich es komplett vorlesen, Janis? Ich habe keinen Plan für diese Folge. Ich bin völlig offen. Peter hat uns vor allen Dingen 3 verschiedene E-Mails, glaube ich, gesendet. Dementsprechend vielleicht nur kurz zusammengefasst. Da werde ich, glaube ich, nicht alles vorlesen. Das erste ist schon, was du gesagt hast. Er hat von einer Gruppe gehört, die wohl was publiziert hat, wo sie gesagt haben, hier, wir können so ein bisschen Gravitation abschirmen. Wir haben das geschafft, ist aber noch nicht vernünftig in einem Peer-Review-Prozess oder sowas und wird auch sehr, sehr kritisch gesehen. Wir hatten da vor einiger Zeit, als diese Frage kam, das ist schon ein bisschen länger her, hatten wir da kurz mal reingeguckt, erinnere ich mich dran, und kurz bei einem Café drüber geredet.
Ja, das Prinzip ist halt, dass man quasi eine Waage hat, die das Gewicht von einem Objekt misst und dann guckt, wenn ich jetzt irgendwas mache, kann ich dieses Gewicht verringern. Also kann ich quasi dafür sorgen, dass das Objekt weniger Gravitation verspürt. Und in dem Fall hat man versucht, eine supraleitende Scheibe sich ganz schnell drehen zu lassen, direkt unter diesem Gewicht, und hat dann beobachtet, dass irgendwie die Waage ein bisschen weniger angezeigt hat und hat dann daraus geschlossen, dass man da ja Antigravitation hergestellt haben muss, um das dann diesen Effekt zu erzeugen. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil es dann häufig einzelne Experimente sind, die dann vielleicht mal sowas zeigen, aber wenn man es dann, also oft ist es so, wenn man das dann mit anderen Gruppen reproduziert, dass es dann nicht die gleichen Effekte gibt. Und
das Wichtige hierbei ist natürlich, dass man alle Parameter, die damit eingehen, extrem gut unter Kontrolle halten muss. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Gewicht messe, zum Beispiel die Masse eines Objektes, ist es extrem sinnvoll, oder in dem Fall die Gewichtskraft, also es geht ja darum, die Gravitation zu messen, das heißt sowas wie M mal G oder so zu messen und zu gucken, wie ändert sich das, muss man extrem gut alle äußeren Kräfte zum Beispiel unter Kontrolle haben und sich bewusst sein, was passiert überhaupt. Vor allen Dingen, wenn ich dann auch noch irgendwelche Magnetfelder oder elektrischen Felder angelegt habe, dann habe ich auf einmal Felder oder Kräfte involviert, die viel stärker sein könnten als diese Gravitationseffekte, um die es hier in Wirklichkeit geht.
Und es ist sehr leicht in Experimenten sehr komplexe Anordnungen zu haben, die dann vielleicht Magnetfelder oder elektrische Felder produzieren, die man gar nicht so erwarten würde. Also das geht sehr schnell, dass es einfach hochkomplex wird und dann nicht mehr so einfach ist zu sagen, ja, ich weiß ungefähr, was da passiert und ich kann das rausrechnen.
Auf jeden Fall, um das kurz zu fassen, wir haben uns so ein bisschen reingelesen, das, was die Gruppe da veröffentlicht hat, und wir sind uns ziemlich sicher, dass das wirklich viele, viele Probleme und Schwachstellen hat und dass die wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich keine Antigravitation gefunden haben. Und wir können auf jeden Fall sagen, in den normalen, aktuell akzeptierten physikalischen Theorien gibt es sowas nicht wie Antigravitation, sondern Gravitation selber ist immer anziehend. Das ist ja ein Effekt des Raumes selber, eine Raumkrümmung. Und Teilchen folgen nun mal immer dieser Raumkrümmung. Das heißt, man könnte sich jetzt vielleicht noch vorstellen, wie kann ich den Raum denn genau andersrum krümmen und kann ich genug Energie da reinstecken oder sowas wie negative Massen reinstecken, weil in der Tat natürlich negative Massen dementsprechend auch so eine Art Antigravitation hier kreieren würden. Und es gibt Theorien, wo negative Massen in der Tat sogar erlaubt sind oder komplexe Massen. Man muss hier ein bisschen unterscheiden auch teilweise. Aber auf jeden Fall gibt es noch nichts, was wirklich experimentell irgendwas in der Richtung bestätigt. Dementsprechend momentan ist die Antwort nein. Es sieht so aus, als es gibt keine Antigravitation. Man kann Gravitation auch nicht wirklich abschirmen oder so. Man kann natürlich Gravitationsfelder oder Potenziale verändern, indem ich andere Gravitationsfelder oder so habe und das Ganze dementsprechend überlagere. Ja.
Man kann sich natürlich vorstellen, wenn man jetzt Gravitation sich vorstellt als eben diese Ausbreitung dieser Gravitation mit einer endlichen Geschwindigkeit oder zum Beispiel als Gravitationswellen, dass man sich quasi so eine Art Linsensystem aus schwarzen Löchern baut, um eben die Gravitationswirkung an einem vorbeizuleiten. Also da könnte man sich schon sehr komplexe Sachen vorstellen, die vielleicht funktionieren könnten, aber es ist alles nichts, was man jetzt im Alltag irgendwie herstellen könnte.
Das sind dann natürlich auch Effekte auf sehr, sehr großen Maßstäben. Also da würde es dann darum gehen, irgendwie eine Gravitation abzuschirmen von irgendeinem Stern, der sehr weit weg ist oder so. Da geht es nicht darum, die Gravitation irgendwie des Kugelschreibers neben einem oder so abzuschirmen, obwohl die einen ja eh sehr, sehr wenig beeinflusst, aber durchaus messbar. Sowas kann man durchaus schon messen an der Stelle. Peter fragt noch weiter, und zwar, ob Antimaterie auch, ja, dementsprechend, wie verhält sich die Gravitation bei Antimaterie, ist eigentlich die Frage, oder bei Antiklumpen oder bei Antimolekülen, all das mag es ja theoretisch geben oder in der Theorie zumindest geben.
Ja, Antimaterie gibt's ja, also.
Antimaterie gibt es, genau. Die Frage ist nach Antimolekülen und solche Sachen.
Anti-Wasserstoffatome hat man ja auch schon hergestellt am CERN und spektroskopiert. Und man interessiert sich ja immer für diese Unterschiede zwischen Materie und Antimaterie. Gibt es da einen fundamentalen Unterschied?
Was ist überhaupt Antimaterie? Vielleicht fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an. Wir haben heute Zeit, Jens.
Genau. Und der grundlegende Unterschied ist typischerweise einfach die Ladung. Also wenn ich jetzt ein Elektron habe, dann ist es negativ geladen. Und dann habe ich ein Positron, das zugehörige Antiteilchen. Und das ist einfach positiv geladen. Alle anderen Eigenschaften sind exakt gleich, also die Masse ist gleich und damit eben auch die Wirkung der Gravitation auf dieses Teilchen.
Genau, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man hier Ladung sagt, weil natürlich den meisten nur die elektrische Ladung bekannt ist als Ladung. Es gibt aber nicht nur die elektrische Ladung, sondern es gibt diverse Ladungen. Ladung ist mehr oder weniger eine Erhaltungsgröße, die quasi aus dem Noether-Theorem rein physiktheoretisch folgt. Das heißt, man kann das alles ausrechnen, man hat ein Teilchen und man kann quasi für jedes Teilchen, für jede Symmetrie dieses Teilchen hat, eine Ladung ausrechnen. Und um diese Ladung geht es. Und diese Ladung muss aber nicht diese elektrische Ladung sein eines Elektrons oder eines Protons, sondern das kann zum Beispiel auch eine Farbladung eines Quarks sein. Und es gibt da diverse andere
Ladungen. Oder die schwache Ladung von Leptonen, also von schwach wechselwirkenden Teilchen.
Genau. Wichtig ist, wenn ein Teilchen hat irgendeine Ladung und jetzt ist es so, dass in der Tat, wenn man jetzt einfach das Vorzeichen dieser Ladung ändert und alle anderen Eigenschaften, sowas wie Masse und solche Sachen, konstant lässt, dann hat man das Antiteilchen gefunden. Und rein mathematisch ist es so, dass es quasi immer auch zwei Lösungen dieser Teilchengleichung quasi geben muss, so dass es eigentlich immer ein Teilchen und ein Antiteilchen, ein zugehöriges, geben muss. Manchmal ist es so, dass man sieht, wenn man das Ganze ausrechnet, dass die Ladung null ist und dementsprechend hat man trotzdem mathematisch zwei Lösungen, aber das ist quasi dasselbe Teilchen. Weil ja einfach, wenn ich das Vorzeichen ändere von Null, dann ändert sich nicht am Teilchen. Das hat man zum Beispiel beim Photon. Da ist es nämlich die elektromagnetische Ladung, um die es normalerweise hier geht. Und ein Photon hat, ist aber nicht geladen. Dementsprechend hat es die Ladung Null und ist dementsprechend auch sein eigenes Antiteilchen, rein mathematisch. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, wenn man ein bisschen in die Schule zurückgeht, wie so eine doppelte Nullstelle oder sowas. Ja, also, dass man quasi auch, obwohl man nur einmal die Null berührt, mehr oder weniger trotzdem zwei Lösungen an der Stelle haben kann. So ist das rein mathematisch an der Stelle auch, dass man quasi auch sein eigenes Antiteilchen sein kann, wenn die Ladung Null ist. Aber immer, wenn man eine Ladung hat, was auch immer das für eine Ladung ist, dann ist diese Ladung eine Erhaltungsgröße und die Ladung mit anderem Vorzeichen ist das Antiteilchen. Ansonsten passiert aber nichts ja Besonderes. Jetzt ist natürlich die Frage, warum besteht unsere Welt vor allen Dingen aus Teilchen und nicht aus Antiteilchen? Einmal ist natürlich immer die Frage, ja, was definiert man als Teilchen und was als Antiteilchen? Wir definieren ja erstmal alles, was wir um uns herum sehen, erstmal als Teilchen und die anderen halt als Antiteilchen. Und jetzt ist natürlich schon so, dass wenn sich Teilchen und Antiteilchen treffen, können die sich annihilieren. Das heißt, die können sich vernichten und quasi reine Energie, in dem Fall zum Beispiel als Photon oder als Gamma-Quant oder so, aussenden. Dementsprechend überlebt normalerweise nicht Antimaterie in der Nähe von normaler Materie, außer man isoliert es gut und fängt es in irgendwelchen Magnetfallen oder sowas. Ja. Das heißt aber schon, es gab wahrscheinlich irgendwann mal eine Asymmetrie im Universum, die dafür gesorgt hat, dass wir momentan überall im Universum vor allen Dingen ja Materie dominiert sehen und eben nicht das ganze Antimaterie dominiert sehen. Rein theoretisch könnte es aber auch alles erstmal als Antimaterie geben und sich auch diese Antimaterie-Moleküle zum Beispiel bilden.
Wobei man natürlich dazu erwähnen sollte, Positronen zum Beispiel als Antiteilchen vom Elektron tauchen auch natürlich sehr viel auf, entstehen vor allem zum Beispiel in radioaktiven Prozessen oder in irgendwelchen galaktischen Prozessen. Also die sieht man schon auf eine natürliche Art, aber komplexere Sachen wie zum Beispiel Antiwasserstoff sieht man jetzt nicht wirklich natürlich.
Um jetzt vielleicht zurück zur Frage zu kommen, es geht hier um Gravitation von Antimaterie. Und wir haben gesagt, das Einzige, was unterschiedlich ist, ist die Ladung. Ja, das heißt, die Masse ist exakt identisch. Es ist nicht etwa so, dass Antimaterie die negative Masse auf einmal hätte oder sowas. Sondern die Masse ist genauso positiv wie bei normaler Materie. Und dementsprechend wirkt auch die Raumzeitkrümmung in dieselbe Richtung wie bei normaler Materie. Und wir haben eine ganz normale Gravitation. Es ist egal, ob wir hier einen Positron oder einen Elektron betrachten. Sie haben dieselbe gravitative Wirkung an der Stelle. Es ist keine Antigravitation oder irgendwas in der Richtung.
Genau. Ich glaube, da haben wir noch eine Folgefrage bekommen von Peter. Und in dem Fall ging es dann um die Frage, ob Tachyonen als Teilchen mit einer negativen Masse oder einer komplexen Masse in dem Fall, ob die vielleicht Antigravitation erfahren. Und da wird es ein bisschen komplexer.
Wollen wir ganz kurz nochmal nachholen, glaube ich, was Tachyonen sind.
Genau.
Ganz grob. Wir hatten darüber ganz kurz schon mal gesprochen, in einer der letzten Folgen sogar. Deswegen kam wahrscheinlich die Frage auch auf. Das waren diese Teilchen, die schneller als die Lichtgeschwindigkeit sich bewegen können. Aber im Prinzip die Grenze der Lichtgeschwindigkeit auch haben, nur nach unten. Im Prinzip können die sich nicht langsamer als die Lichtgeschwindigkeit bewegen, sondern immer nur schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Und das kommt zu sehr, sehr komischen Effekten. Unter anderem ist es so, dass die dieses immer schneller werden, automatisch mehr oder weniger drin haben. Sobald sie Energie verlieren, werden sie dadurch beschleunigt und dann müssten sie mehr oder weniger alle fast unendlich schnell sich bewegen. Das Paradox ist noch nicht so richtig gelöst an der Stelle. Dementsprechend ist nicht klar, ob solche Teilchen überhaupt stabil wären. Sie kommen einfach als Lösung einer mathematischen Gleichung in Betracht, mehr oder weniger. Es ist quasi nichts experimentell Nachgewiesenes.
Aber typischerweise, also es gibt viele Theorien, wo solche Tachyonen auftauchen, gerade so Quantenfeldtheorien oder Stringtheorien, aber typischerweise ist das einfach ein Zeichen dafür, dass man noch irgendeine Instabilität in der Lösung drin hat und dann noch ein bisschen ein paar mathematische Spielereien machen muss, um eben diese Tachyonen loszuwerden, um dann eine vernünftige physikalische Lösung zu finden. Das heißt, man geht normalerweise nicht davon aus, dass sie wirklich als physikalische Objekte existieren. Aber natürlich ist das Gedankenspiel interessant. Wie sieht so ein Tachyon jetzt die Welt? Also wie reagiert das auf Gravitation? Und im Prinzip wird es natürlich auch einen Weg haben, dem es folgt. Und der Weg wird natürlich auch davon abhängen, wie die Raumzeit gekrümmt ist. Also es wird schon normale Gravitation sehen, wie alle anderen Teilchen auch. Aber natürlich ist dann die Frage, was passiert jetzt, wenn so ein Tachyon in so ein Gravitationsfeld läuft und dann aus dem Gravitationsfeld wieder rausläuft und dabei Energie verliert? Wie bewegt es sich dann, weil es dann plötzlich unheimlich beschleunigt wird? Ich glaube, es ist relativ kompliziert.
Ja, man konnte sich das so vorstellen, genau, dass die Tachyonen sich rückwärts in der Zeit bewegen. Das ist eine Interpretation, wenn man die Gleichung anguckt, mehr oder weniger. Und dementsprechend kann man sagen, okay, wenn sie sich rückwärts in der Zeit bewegen, dann würden sie sich ja mehr oder weniger nicht quasi die Gravitationswell runter bewegen, sondern dann aus ihrer Sicht den Gravitationswell hoch bewegen. Und beim Runterbewegen, wie du gesagt hast, werden sie beschleunigt, weil sie Energie verlieren, mehr oder weniger dann. Also es ist in der Tat ein sehr komplexes Feld, aber ich würde es nicht sagen, die haben Antigravitation, sondern es kommt jetzt auch dann ganz stark auf das Bezugssystem an, was man sich anschaut und so weiter. Erstmal würde, glaube ich, deren Masse sich relativ normal verhalten, was Gravitation angeht. Sie haben ja auch keine negative Masse in der Sicht, also würden nicht direkt wirklich sowas wie den Raum in die andere Richtung krümmen und damit wirklich so eine Antigravitation erzeugen. Aber das ist schon ein sehr komplexes Thema und da habe ich jetzt auch gerade kein Paper zugelesen. Ich glaube, du auch nicht. Das ist gerade wirklich so ein bisschen rumgesponnen aus unserem Wissen quasi. Dementsprechend keine Garantie an der Stelle für unsere Spekulationen, was das angeht. Ja, ich hoffe, das reicht dir, Peter. Ich glaube, das waren so unsere Antworten auf deine Fragen.
Das Fazit ist auf jeden Fall Antigravitation eher unwahrscheinlich und bisher nicht beobachtet. Ja. Wäre aber eine coole Sache.
Ja.
Würde einem viele Sachen doch wesentlich vereinfachen.
So, Moment. Ich glaube, ich wollte mal zu Instagram schauen. Da hat uns Isabella geschrieben. Und da geht's, da hatte ich sogar eine längere Diskussion. Wir haben uns ein paar Mal hin und her geschrieben. Es geht um CO2 in der Atmosphäre. Also so ein bisschen eine Frage. Wir gehen jetzt ganz weit weg von dem Thema, wo wir eben waren. Und hier wirklich zur Realpolitik mehr oder weniger. Es geht hier so ein bisschen.
Aber auch wieder mit Gravitation.
Es hat wieder sehr viel mit Gravitation zu tun. Es geht hier in der Tat so ein bisschen um Klimaerwärmung und sowas. Und deswegen ist die Frage an der Stelle gewesen. Wie sieht das eigentlich aus mit den verschiedenen Dichten bei der Zusammensetzung der Atmosphäre von der Luft? Ja, wir wissen ja, Luft besteht größtenteils aus Stickstoff und zweitgrößter Anteil ist dann noch Sauerstoff und dann ein kleiner Anteil CO2 und so weiter. Und die einzelnen Moleküle haben aber unterschiedliche Dichten. Unter anderem ist
Und unterschiedliche Massen.
Unter anderem ist zum Beispiel CO2 das schwerste davon. Dementsprechend würde man jetzt rein physikalisch erwarten, dass in diesem Luftgemisch, was hier vorliegt, sich CO2 irgendwo relativ nah in Bodennähe absetzt und die anderen sich dann darüber in so Schichten mehr oder weniger anordnen würden. Aber das ist nicht das, was man misst in der Tat. Was man wirklich misst, man kann zum Beispiel Heißluftballons so mit Konzentrationsmessanlagen der Luft mehr oder weniger einfach mal hochschicken und auf verschiedenen Höhen immer die Konzentrationsverhältnisse messen und so weiter. Und was man misst, ist eigentlich, dass diese Verhältnisse komplett konstant bleiben, mehr oder weniger, über die ganze Atmosphäre quasi. Also es ist nicht so, dass wir unten besonders viel CO2 hätten und weiter oben ist dann der Anteil von Sauerstoff größer oder so, sondern das Verhältnis bleibt ungefähr konstant. Natürlich ist es so, dass es nach oben in die Luft dünner wird, das heißt, die Gesamtkonzentration lässt nach, aber dieses Verhältnis der Einzelnen untereinander ist nicht so. Und das ist jetzt erstmal in der Tat, muss man kurz darüber nachdenken, warum ist das eigentlich so?
Ja, und die größte Antwort dabei ist einfach Vermischung, also Turbulenz, weil die Atmosphäre immer in Bewegung ist und sehr viel passiert, wird einfach ständig diese Gasmischung sehr fein durchmischt und wird deswegen sehr homogen. Und natürlich haben die Teilchen auch eine Temperatur, das heißt, sie haben eine zufällige Bewegung und stoßen die ganze Zeit aneinander. Das heißt, da findet sehr viel statt und das sorgt dann dafür, dass es relativ gut durchmischt wird. Es gibt aber Fälle, wo sich schon so eine Schichtung ausbilden kann. Gerade wenn man schwerere Gase noch dabei hat. Das sind ja zum Beispiel so Sachen gewesen in Bergwerken oder auch in so Weinkellern, wenn sich dann verschiedene schwere Gase in Bodennähe sammeln können, wenn da halt wirklich auch nicht viel Luftzug ist, sondern es einfach die Luft steht und wirklich Zeit hat, dann dass schwere Gase nach unten sinken. Und dann kann man Probleme bekommen, dass man, wenn man zu nah am Boden ist, dann erstickt plötzlich und das ein bisschen spät merkt. Aber typischerweise draußen in der Atmosphäre ist einfach so viel Turbulenz und Bewegung da in der Luft, dass das sehr gut durchmischt wird. Und
ja, also man kann sich das wirklich vorstellen. Sagen wir, ich habe irgendwie Öl oder so und Wasser in einem Glas und dann im Prinzip ist die Atmosphäre so, dass man die ganze Zeit einfach nur sehr, sehr schnell rührt. Und dann ist die Konzentration überall gleich, mehr oder weniger. Und es bräuchte ein bisschen Zeit, dass sich das Ganze in verschiedenen Schichten absetzt, sich legt und so weiter. Und die Zeit hat es einfach in der Atmosphäre nicht. Und zwar auf verschiedenen Skalen. Also wir haben natürlich einmal so große Aufwinde und Abwinde und so Winde, die vom Äquator herkommen und so weiter. Aber wir haben auch auf sehr, sehr kleinen Skalen immer wieder diese Durchmischung. Allein durch die Thermik, also das Ganze ist immer am Vibrieren, mehr oder weniger. Die Luftmassen durchwälzen sich selber immer wieder untereinander. Das heißt, sowohl auf diesen großen Skalen als auch auf kleinen Skalen gibt es immer wieder komplette Durchmischung, was auf lange Sicht dazu geführt hat, dass die Atmosphäre sehr, sehr sauber durchmischt ist. So sauber, dass man wirklich überall dieses gleiche Verhältnis misst, von Konzentrationen, zum Beispiel Sauerstoff zu CO2. Ja, das ist, wie ich finde, sogar sehr beeindruckend, dass es so gut durchmischt ist. Aber man kann es einfach messen. Ja, das ist kein Problem. Und offensichtlich passiert das so. Und wenn man es im Kleinen testet, kann man das natürlich sehr einfach nachbauen. Man kann irgendwie so ein kleines abgeschlossenes System bauen. Man kann dem entweder sehr, sehr viel Ruhe und Zeit geben. Dann setzt sich das schön ab. Oder man pustet das halt schön durch. Und dann wird man sehen, das mischt sich sehr gut. Also das ist eine Sache, die kann man einfach messen und sehen. Das ist kein Hexenwerk.
Wobei natürlich wir jetzt von der Atmosphäre reden, wo sie so noch relativ homogen ist auf den ersten 10, 20 Kilometern oder so. Wenn man weiter nach oben geht, werden natürlich weniger leichte Teilchen da sein, weil die leichter mal ins Weltall verschwinden und dann hat man dann ein bisschen andere Zusammensetzungen. Aber für den für uns relevanten Teil der Atmosphäre ist das schon eine sehr gute Näherung. Ja, ich glaube, das war so der wichtigste Part dabei. Was ist denn die nächste Frage, die wir haben?
Ja, ich hatte mir kurz was aufgeschrieben und ich suche gerade dazu den wirklichen Post und ich finde ihn gerade nicht wieder. Ihr hört vielleicht, wir lassen heute das Mikro einfach laufen, das haben wir uns vorgenommen. Wenn wir nichts vorbereitet haben und einfach nur so ein bisschen philosophieren, dann... Ah, ich hab's gefunden, sehr gut. Oh. Jan schreibt uns nämlich... Und zwar, ich fasse das wieder mal ein bisschen zusammen, hat er von der Entdeckung des Teilchens oder möglichen Entdeckung des Teilchens X17, so wird das Ganze genannt, gehört. Und dieses soll auch auf eine fünfte Kraft hindeuten. Und die Frage ist, was hat das mit auf sich mit der fünften Kraft und wie, was heißt das überhaupt? Und gibt es dieses Teilchen jetzt und gibt es diese fünfte Kraft und so? Vielleicht überhaupt erstmal über Kräfte vielleicht mal reden, ganz kurz, oder? Wenn wir wieder ein bisschen weiter vorne anfangen. Was kennen wir denn für Kräfte?
Es gibt vier fundamentale Naturkräfte.
Genau, es gibt die elektromagnetische Kraft und die das ist normalerweise die, die ihr alle aus dem Alltag kennt. Das ist die normale Kraft, nicht nur die, die ihr von irgendwelchen Stromkreisen oder so kennt, sondern das ist auch die dominante Kraft, wenn es um den Zusammenhalt von komplexen Molekülsystemen und so weiter geht. Das heißt, es ist die Kraft, die euren Körper zusammenhält normalerweise. Und das ist die Kraft, die verhindert, dass eure Hand einfach durch eine Wand gehen kann oder durch, dass ihr einfach durch euren Stuhl durchfallt oder sowas. Ja, das ist alles diese elektromagnetische Kraft normalerweise.
Dann gibt's noch die schwache Wechselwirkung. Da haben wir auch schon mal in vielen Folgen drüber geredet. Das ist vor allem verantwortlich für radioaktive Zerfälle in Kernen. Dann gibt es natürlich noch die starke Wechselwirkung, die dafür sorgt, dass wir überhaupt so Teilchen wie Protonen und Neutronen haben, die ja aus diesen kleinen Quarks zusammengesetzt sind und diese kleinen Quarks binden aneinander durch die starke Wechselwirkung.
Genau, man darf nicht vergessen, dass die in Wirklichkeit ja auch alle dieselbe Ladung tragen, mehr oder weniger, und dementsprechend sich eigentlich abstoßen müssen elektromagnetisch, dementsprechend muss da noch eine viel stärkere Kraft sein und deswegen heißt es vielleicht auch die starke Wechselwirkung oder die starke Kraft, die jetzt hier diese Kerne dann dementsprechend auch und diese Kernteilchen zusammenhalten kann an der Stelle entgegen der elektromagnetischen Abschirmung quasi, einfach weil sie auf diesen kleinen Distanzen viel, viel stärker ist. Die elektromagnetischen Kräfte dominieren dann wieder, wenn es ein bisschen größer wird. Und wenn es viel, viel größer wird, dann dominiert natürlich eine andere Kraft, das ist die Gravitation, die wir immer noch klassisch als Kraft wahrnehmen können, obwohl natürlich Einstein das Ganze auch als reine Raumkrümmung beschreiben oder als Eigenschaft des Raumes beschreiben kann, wo man auch da sagt, das muss ja trotzdem vermittelt werden an die einzelnen Körper und so weiter und da noch dieses Graviton sucht, was dann das Austauschteilchen dieser Gravitationskraft wäre, was aber zurzeit noch nicht gefunden wurde. Genau, man kann diese Kräfte so ein bisschen in verschiedenen Theorien vereinigen. Man hat zum Beispiel schon die schwache Wechselwirkung mit der elektromagnetischen Wechselwirkung vereinigt. Das kommt immer ein bisschen darauf an, bei welchen Temperaturen ich eigentlich gucke.
Genau, wenn ich bei hohen Energien gucke, dann ist das ein und dieselbe Wechselwirkung. Und wenn man dann zu niedrigeren Energien geht, dann sieht man halt, dass es da sich aufteilt und dass es dann einen Unterschied macht, ob man die eine oder die andere betrachtet. Und im Endeffekt kommt das ja alles aus diesem Standardmodell der Teilchenphysik, wo die ganzen Teilchen drin sind und die Kräfte, die zwischen diesen Teilchen wirken und eben die Teilchen, diese Austauschteilchen, die diese Kräfte vermitteln. Ne, zum Beispiel bei der elektromagnetischen Wechselwirkung tausche ich ein Photon aus und vermittle dadurch die elektromagnetische Wechselwirkung. Und was man jetzt vermutet gefunden zu haben, oder jedenfalls was diese Gruppe gesagt hat, dass sie gefunden hat, ist das sogenannte X17-Teilchen oder ein sogenanntes X-Boson, nicht zu verwechseln mit dem Higgs-Boson. Und das wäre ein hypothetisches Austauschteilchen von einer Kraft, die man bisher noch nicht kannte, die aber eine Möglichkeit wäre, dieses Standardmodell zu erweitern. Und zwar wäre das eine Kraft, die jetzt zwischen Teilchen, die normalerweise mit der starken Wechselwirkung wechselwirken und Teilchen, die mit der schwachen Wechselwirkung wirken, vermittelt. Das heißt, jetzt kann ich plötzlich zwischen stark wechselwirkenden und schwach wechselwirkenden eine Kraft spüren, die ich normalerweise im Standardmodell nicht sehen würde.
Das würde so ein paar Sachen, wo man noch so Fragezeichen dran hat, erklären können. Also ein paar Theoretiker sagen, dass dieses X17-Teilchen wäre eine gute Erklärung und würde sehr gut als Ergänzung des Standardmodells quasi passen. Es wäre richtig toll, wenn man das findet. Kurz zum Namen, X17X kommt von dem X-Boson, so wäre dann der Name dieses Austauschteilchens, was man hätte. Es gibt an der Stelle das X- und das Y-Boson, die sich sehr, sehr ähnlich sind in verschiedenen Theorien bisher. Und 17, ich schätze, die 17 kommt davon, weil die Masse ungefähr 17 Megaelektronenvolt sein soll des Teilchens, des postulierten Teilchens an der Stelle. Die Gruppe, die dieses Teilchen gefunden hat, da werde ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Und es konnte auch noch nicht reproduziert werden an anderen Orten, zum Beispiel dem CERN oder so. Das Ganze wurde am Atomki in Ungarn veröffentlicht, würde ich sagen. Also, dass die das Ganze gefunden haben. Ein bisschen, also erstmal schon skeptisch, dass das Ganze noch nicht vernünftig reproduziert werden konnte. Da muss man auf jeden Fall noch mal am Ball bleiben. Und ich will mir jetzt auch nicht komplett absprechen, dass das nicht eventuell doch ein Treffer ist. Aber diese Gruppe ist auf jeden Fall schon bei ein oder zwei verschiedenen Stellen negativ aufgefallen. Unter anderem haben sie schon andere neue Teilchenfunde mehr oder weniger erklärt, dass sie das gemacht haben, haben es dann aber später auch wieder zurücknehmen müssen, weil es nicht reproduzierbar war und haben das dann auch ohne Erklärung einfach so stehen lassen. Ja, ups, haben wir doch nicht gefunden, mehr oder weniger. Außerdem wurden sie von der Gemeinschaft schon einige Male zum, man nennt das Cherry-Picking, mehr oder weniger angeklagt. Also, dass man guckt in den den Ergebnissen, die man hat, das sind ja riesige Statistiken, große Datenbanken und so weiter, dass man dann einfach guckt, wo habe ich eigentlich hier Sachen, die hervorstechen, die herausstechen und genau das dann isoliert und sagt, guck mal, hier habe ich was, das sticht statistisch hervor. Aber natürlich sticht das statistisch hervor, so hat man es ja gefunden. Ja, also in jeder Statistik wird es irgendwas geben, was sehr weit an der Grenze, also nicht beim Mittel der Statistik, sondern sehr weit außen liegt. Und das ist völlig natürlich. Ja, und wenn man jetzt das isoliert und dann wieder eine eigene Statistik davon macht, dann ist es was Besonderes. Aber wenn man das im Großen und Ganzen betrachtet, wäre es eben nichts Besonderes. Das ist einfach so ein statistischer Trick, den man in der reinen Wissenschaft nicht machen darf.
Genau. Und vielleicht kurz zum Experiment, wie man das gefunden hat. Man hat Streuexperimente gemacht, man hat Protonen auf Lithium geschossen und geguckt, was man dann für gestreute Teilchen unter verschiedenen Winkeln sieht. Und man hat dann mehr Streuereignisse bei sehr großen Winkeln detektiert und daraus geschlossen, dass es da jetzt dieses Teilchen geben muss.
So macht man das. Also die Sache ist, du guckst hier an, diese Streuwinkel und so weiter, und dann sagst du, okay, für diesen und diesen Streuwinkel an dem Element zum Beispiel, da bräuchte ich die und die Kraft, damit das Ganze in die Richtung abgestoßen wird.
Genau,
und
das heißt, wenn man sagt, ich habe ein Teilchen gefunden, stellt man sich vielleicht naiv vor, man hat jetzt dieses Teilchen da wirklich beobachtet oder das irgendwie isoliert. Aber in solchen Fällen ist das wirklich, dass man sich diesen Prozess anguckt, diesen Streuprozess, und dann aufgrund der Energien und der Winkel ausrechnen kann, was ist da wohl passiert, was war da wohl an Teilchen anwesend. Und ja, sowas kann natürlich immer so ein bisschen fehleranfällig sein. Das heißt, da muss man sehr, sehr gut hingucken und wie gesagt, dann eben auch das irgendwie reproduzieren können irgendwann. Und dann hat man da schon so ein bisschen Sicherheit, dass das auch was Wirkliches war. Ansonsten, es gibt halt immer diese statistischen Ausreißer.
Genau, also es kann natürlich sein, dann hoffe ich, dass das, also es wäre wirklich spannend und toll und das würde uns, glaube ich, weiterhelfen. Das erste Teilchen, was man wirklich quasi außerhalb des Standardmodells findet, das letzte große war das Higgs-Boson, was man gefunden hat, was im Prinzip auch so ein bisschen außerhalb des Standardmodells steht, aber was man schon sehr langer Zeit auch zum Standardmodell quasi zugehörig theoretisch vorhergesagt hatte, bevor man es dann gefunden hat. Und das wäre wirklich das erste Teilchen, was so komplett außenstehend vom Standardmodell wäre.
Es sollte auch nicht so schwer sein, das zu reproduzieren, weil diese Streuexperimente an sehr vielen Instituten weltweit gemacht werden. Also
die Energie ist auch nicht so hoch, genau, Die man dafür an der Stelle brauchte.
Also es muss man halt mal abwarten, was so die nächsten Jahre passiert. Und wenn man nichts mehr davon hört, war es wohl nichts. Und wenn man noch was davon hört, dann wird man wirklich was davon hören, wenn es signifikant ist. Und dann kann das spannend werden.
Genau. Okay, ich hoffe, das reicht an der Stelle so. Wir haben noch ein paar Fragen. Wir sind noch nicht am Ende hier. Und zwar, das ist noch gar nicht lange her gewesen. Ich guck gerade, das war, die kam gestern rein, die Mail,
ganz frisch,
die uns erreicht hat von Marc. Marc, ich lese gerade noch mal kurz durch. Es gibt vor allen Dingen zwei Fragen, die in dieser Mail stehen. Die eine ist, woher kamen nach dem Urknall die Elementarbausteine? Entstanden diese irgendwann aus Energie oder waren diese von Anfang an bereits vorhanden? Jannis.
Dennis.
Ja, nee, im Prinzip entstanden diese mehr oder weniger aus Energie und waren nicht von Anfang an vorhanden. Vor allen Dingen auch, weil am Anfang die Energien und die Energiedichten vor allen Dingen im Universum so groß und so hoch waren, dass da quasi keine freien Teilchen existieren konnten. Sondern das Ganze war mehr oder weniger so ein Riesenteilchen Plasma, sagt man normalerweise dazu, wo sich keine klaren Teilchen, keine klaren Teilchen existieren konnten, weil die Energie so groß war. Und erst als das Universum sich ausgedehnt hat und das Ganze ein bisschen kalter wurde,
es wurde kälter
und dementsprechend konnten sich dann erst wirklich die ersten grundlegenden Elementarteilchen auch bilden. Da geht's wieder um diese Symmetriebrüche, die man hat. Das heißt, wenn ich über einer gewissen Temperatur bin, dann können sich diese Felder, die ja da auch schon vorlagen, die können sich quasi noch nicht als Teilchen mehr oder weniger äußern, bewegen, wie auch immer man das nennen will. Und erst wenn ich quasi unter einer gewissen Temperatur bin, das sind dann meist Symmetriebrüchen von Feldern und so, dann sehe ich auch wirklich, dass sich dann Anregungen in diesen Feldern befinden, die man dann nachher als Teilchen identifizieren kann. So kann man das, also kurze Antwort auf die Frage. Im Prinzip kann man sagen, dass Teilchen können erst entstehen ab einer gewissen Temperatur. Am Anfang, nach unseren heutigen Theorien, war es so in der Tat, dass es keine klar definierten Elementarteilchen gab, sondern mehr so einen großen See aus Teilchen, Plasma oder, wie du es sagst, Energie, klappt, glaube ich, auch ganz gut an der Stelle. Also mehr oder weniger, es gab erst Energie und dann die Teilchen. Zweite Frage an der Stelle, warum entstanden alle Planeten im Sonnensystem mehr oder weniger auf einer Scheibe? Oder hat sich das erst nach und nach so eingependelt?
Ja, das sind zwei Teile, die man da vielleicht beantworten kann. Einmal die Frage, wie die Planeten entstanden sind und wann. Und die andere Frage ist, wie es zu dieser Scheibe kam. Und das sind zwei verschiedene Sachen. Also bei unserem Sonnensystem geht man davon aus, dass sich erst diese protoplanetare Scheibe entwickelt hat. Also man hat die Sonne in der Mitte und dann eine Scheibe aus Material, die ungefähr die Größe des Sonnensystems oder ein bisschen größer hatte damals und relativ flach ist und sich dann um diese Sonne gedreht hat. Und innerhalb dieser Scheibe kam es dann zu Wechselwirkungen zwischen Teilchen, zu Verklumpungen, zu Kollisionen und dann haben sich dann nach und nach die Planeten herausgebildet. Die andere Frage ist natürlich, wie kam es zu dieser Scheibe und warum überhaupt Galaxien auch diese Form als Scheibe haben und nicht als einfach einen großen Ball?
Ja, das sind in Wirklichkeit Experimente, die man auch im Kleinen durchführen kann. In Wirklichkeit wirkt ja bei diesen großen Systemen die Gravitation, aber das klappt auch mit anderen Sachen. Man kann da tolle kleine Experimente machen oder Simulationen und so weiter. Und man sieht einfach, dass das energetisch der beste, also der niedrigste Zustand ist. Das heißt, diese Systeme werden normalerweise bevorzugt. In Wirklichkeit ist es in der Tat so, wenn ich ein großes System habe und es wird irgendeinen Gesamtdrehimpuls geben. Das heißt, wenn ich jetzt einfach die Drehimpulse aller Teilchen aufaddiere, die um dieses System kreisen, dann wird es irgendeine spezifische Richtung geben, irgendeinen Gesamtdrehimpuls und diese Richtung wird nachher die sein, in der auch diese Scheibe sich bewegen wird, mehr oder weniger. Und alle anderen Teilchen, die sich nicht innerhalb dieses Gesamtdrehimpulses bewegen, die werden sich erstmals schneller bewegen, energetisch stehen sie deutlich schlechter dementsprechend da und werden immer stärker abgebremst. Und letztendlich werden die dann so stark abgebremst werden, dass sie sich entweder im inneren Bahn auf dieser Scheibe bewegen dann letztendlich oder dass sie so instabil werden und einfach zum Beispiel auf den zentralen Stern fallen oder zu Staub zerfallen.
Oder auch einfach durch Stöße und andere Wechselwirkungsprozesse aus der Umgebung rausgeschleudert werden. Also da gibt's verschiedene Prozesse. Aber das ist normalerweise der Prozess, der dann diese Reibung beinhaltet und diese Wechselwirkung zwischen den Teilchen, die in diesem großen, sagen wir mal, Nebel ist, sodass sich das dann am Ende immer in eine Art Scheibe verdichtet. Es gibt natürlich unterschiedliche Formen von Scheiben. Es gibt dann teilweise dickere, wo diese Prozesse nicht sehr effektiv waren oder wo einfach noch nicht so viel Zeit war. Dann ist es eher so ein bisschen kugelförmiger, also ein bisschen ausgedehnter. Und dann gibt es halt wirklich auch Systeme, wo das eine sehr, sehr flache Scheibe ist.
Genau, aber ganz allgemeine Antwort, auch hier wieder energetisch einfach günstiger. Gesamtdrehimpuls der Teilchen ist hier wichtig an der Stelle. Und ja, es geht sowohl rein gravitativ, das ist vielleicht noch interessant, als auch beschleunigt durch Stöße. Also selbst würde es keine Reibung oder keine Stöße quasi geben, würde es so sein, dass die außerhalb dieser Gesamtdrehimpulsscheibe sich bewegen, stärker abgebremst werden, als die sich in dieser Scheibe bewegen würden. Rein durch die Gravitation quasi. Und dementsprechend würde sich das Ganze langsam als Scheibe kollabieren. Aber dadurch, dass es auch noch regelmäßig Stöße und sowas untereinander gibt, wird das Ganze auch noch schneller in so einem System kollabieren, wo es dann wirklich nur noch diese bevorzugte Drehrichtung gibt. Man kann das Ganze auch simulieren. Es gibt ein tolles YouTube-Video dazu, habe ich mal irgendwann gesehen. Das findet man bestimmt. Man kann diese klassische Interpretation der allgemeinen Relativitätstheorie ist ja immer, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, dass man so ein großes Tuch nimmt. Und jetzt kann man auf dieses Tuch irgendwie eine Kugel setzen oder so und dann wird dieses Tuch eingebeult. Das ist so das Bild, das die meisten schon mal irgendwo gesehen haben, wo man dann sagt, das ist also so die Raumzeitkrümmung, die man sich vorstellen kann, halt nur runtergebrochen von 4 Dimensionen auf 2 Dimensionen. Dementsprechend passt das Bild hier und da auch mal nicht an der Stelle und da ist auch natürlich viel zu viel Reibung und so. Aber was man jetzt schön machen kann bei so einem Tuch, ist, dass man Murmeln nehmen kann, wenn man eine große Masse in die Mitte des Tuches setzt. Das heißt, das hat jetzt so eine schöne Mulde gebildet. Und jetzt kann man in eine Hand eine Handvoll Murmeln nehmen, in die andere Hand auch Murmeln nehmen und jetzt in verschiedene Richtungen diese Murmeln schmeißen. Eine schmeiße ich links rum, eine schmeiße ich rechts rum. Und die werden jetzt wie Planeten ja um diese zentrale Masse erstmal so ein bisschen kreisen. Und dabei wird es ganz viele Stöße geben. Und man wird relativ schnell sehen, dass sich das, wo es am Anfang den Gesamtdrehimpuls, wo der am größten war, also in die Richtung, in die ich quasi entweder mehr Murmeln geschmissen habe oder schneller das Ganze geschmissen habe, in die Richtung wird sich nach kurzer Zeit alles bewegen. Und alle anderen werden entweder die Richtung gewechselt haben in diese bevorzugte Richtung oder sie werden einfach in die Mitte ins zentrale Loch quasi gefallen sein oder zur zentralen Masse. Das kann man entweder sehr schnell einfach mal ausprobieren oder guckt mal nach diesem YouTube-Video. Wenn ich das selber noch finde, dann kann ich das auch in die Shownotes als Link noch mal reinpacken. Da sieht man auch diesen Effekt sehr schön. Wie gesagt, also auch wieder was man relativ schnell und einfach simulieren oder auch nachmachen kann. Das ist relativ gut verstanden, warum sich die Sachen nachher wirklich in diesen Scheibenbahnen bewegen.
Ja, wir hatten noch eine Frage. Was war das nächste? Tarnumhang?
Warte, wenn wir gerade dabei sind, geht es noch so ein bisschen um die Ausdehnung des Universums. Wo hatten wir diese Frage bekommen? Ich sage ja immer gern die Vornamen von den Leuten, die uns das geschrieben hatten, weil wir das sehr gerne auch haben. War das das hier?
Da steht auf jeden Fall Ausdehnung des Universums.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Ja.
Das war von Yami, schätze ich, ist der Name.
Oder Jamie.
Vielleicht Jamie. J-A-M-I, also erstmal vielen Dank auch für die Frage an der Stelle. Ganz kurz, kann ich das isoliert vorlesen oder fasse ich es zusammen? Ich lese es einfach mal vor. Wir haben ja heute Zeit und es ist jetzt ja Weihnachten. Wir gehen auch davon aus, ihr hört das alle irgendwie, wenn ihr gerade über die Feiertage ein bisschen Ruhe und Zeit findet, dementsprechend
genug von der Familie habt.
Ja, oder einfach nach den Weihnachtsfeiertagen vielleicht, wenn ihr dann das erste Mal wieder bei euch zu Hause alleine seid und noch frei habt oder so, irgendwie so, ja, alleine mit der kleinen Familie vielleicht. Ach, Janis. So, ich lese das Ganze mal vor, damit wir hier weiterkommen. In eurer Folge zur dunklen Materie sprecht ihr, wie auch an anderer Stelle, von der Ausdehnung des Universums, von einer Größe im Quantenmaßstab hin zur heutigen Größe. Das rührt an einer Frage, über die ich mir schon lange den Kopf zerbreche. Die Frage ist, worin befindet sich dieses Universum überhaupt? Wo verläuft seine Grenze? Und wenn es ganz zu Beginn nur quantenwinzig klein ist, im Maßstab zu was eigentlich? Es existiert doch gar nichts anderes. Braucht es nicht irgendeinen Bezugspunkt außerhalb des Universums, um die Größe festlegen zu können? Und wie soll eigentlich gar nichts existieren können, wenn das jetzt Existierende doch irgendwohin gehen muss, mehr oder weniger?
Ja, das sind zum Teil typische philosophische Fragen, auf die es keine physikalischen Antworten gibt. Und ein paar Sachen kann man aber beantworten. Zum Beispiel die Frage mit dem Maßstab. Also woher weiß man, dass es jetzt auf einer Quantenskala ist, das Universum, und nicht einfach anders aussieht. Und den Maßstab, den man dafür hat, ist natürlich die Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, ich kann gucken, wie weit bewegt sich das Licht in einer gewissen Zeit, und kann damit sagen, okay, die Entfernungen, die wir gerade beobachten, sind so und so groß. Und dementsprechend kann man auch sagen, dieses Universum hat gerade eine Größe, die wirklich quantenmechanisch ist, selbst wenn man nur in diesem Universum sich befindet und nicht von außen drauf guckt.
Das Licht ist quasi ein perfektes Lineal, was uns zur Verfügung steht, mit dem wir perfekt messen können, weil es immer konstant ist. Und es ist auch das einzige Lineal, was immer konstant ist. Alle anderen wären in der Tat nicht gut geeignet, aber damit schon. Und damit kann man natürlich auch Sachen festlegen. Und eine Annahme, die da drin steckt, wenn wir sagen, das Universum war so klein und so, ist, dass unsere Naturkonstanten konstant sind. Das heißt Naturkonstanten, aber es ist nicht offensichtlich, dass sie konstant sind. Aber wir haben noch keine Änderung quasi messen können in unseren Naturkonstanten. Das wird immer wieder versucht.
Was man mit der Lichtgeschwindigkeit natürlich auch analog sagen kann, ist so die Wechselwirkungsstärke. Das heißt, wenn ich zwei Ladungen habe und die nahe aneinander bringe und mir gucke, welche Kraft wirkt zwischen denen, das ist auch ein Maßstab, was aber auch wieder mit den Wechselwirkungsteilchen, die diese Kraft vermitteln, zusammenhängt, und die im elektromagnetischen Fall bewegen sich ja mit Lichtgeschwindigkeit. Also das läuft alles auf das gleiche Ergebnis hinaus, aber man kann wirklich absolut sagen, welchen Maßstab habe ich hier gerade vor mir und auf welchen Größenskalen bewege ich mich.
Genau, also es gibt in der Tat, man kann von innerhalb des Universums sagen, wie groß ist das Ganze, und auch sagen, wie verändert sich das Ganze und so weiter. Man muss nicht von außen einen Maßstab anlegen, wo es dieses Außen natürlich auch per Definition schon nicht geben kann. Das ist vielleicht ein anderer Teil, der hier noch mit drinsteckt in der Frage ist, wohin hinein bewegt sich das Universum, wenn es sich ausdehnt. Da haben wir schon öfter drauf geantwortet. Ja, aber nochmal in Ruhe vielleicht ganz kurz.
Genau, es ist eine komplexe Sache. Also erstmal beschreiben wir das Universum ja als ein mathematisches Objekt, eine sogenannte Mannigfaltigkeit. Das hatten wir irgendwann schon mal erwähnt. Und aus der Mathematik weiß man, dass man diese Mannigfaltigkeit, also dieses Objekt, einfach an sich haben kann mit vier Dimensionen. Das heißt, man braucht nichts, was außen drum ist, um dieses Objekt zu beschreiben und dass es existieren könnte. Das heißt, es ist keine Notwendigkeit da, dass außerhalb des Universums noch was ist. Es kann natürlich trotzdem sein, wenn das Universum endlich groß ist, dass da noch was dahinter kommt. Und es kann natürlich sein, dass das Universum mit seinen vier Dimensionen in etwas höherdimensionalem drin ist, was wir nicht sehen können. Aber das sind, wie gesagt, eher philosophische Fragen. Ja, oder
hier habe ich jetzt an der Stelle ein bisschen Probleme mit, weil es in der Tat, jetzt geht es ein bisschen runter auf Begrifflichkeiten und sowas. Aber so wie wir normalerweise Universum definieren, sagt einfach, unser Begriff des Universums heißt alles, was es gibt, mehr oder weniger. Das heißt, würde es mehr Dimensionen zum Beispiel geben, was durchaus sein kann, dann hätte unser Universum einfach mehr Dimensionen. Es würde nicht eingebettet sein in mehreren Dimensionen. Oder würde es noch was außerhalb des Universums geben, dann würde das außerhalb des Universums einfach auch das Universum sein. Und dementsprechend wäre das Universum einfach nur mehr, als wir bisher kannten, aber es würde trotzdem immer noch nichts außerhalb des Universums geben.
Da muss man eben unterscheiden, ob man von wirklich Universum im Sinne des Wortes Universum redet oder von diesem beobachtbaren Universum, was wir halt kennen als alles, was wir sehen können.
Aber genau, das sind ja eh nochmal zwei andere Sachen, wenn du darüber redest. Es gibt das beobachtbare Universum, das ist im Prinzip all das, wo uns das Licht von bisher erreichen konnte, seit dem Urknall. Das Universum dehnt sich aus und das Licht von weit entfernten Stellen, was auf uns zufliegt, alles das, was wir sehen können, das ist das beobachtbare Universum. Wir sind uns sicher, dahinter gibt es auf jeden Fall was. Und bisher sieht es so aus, als wäre das Universum, was quasi dahinter ist, also hinter dem sichtbaren Universum, auch unendlich. Aber das können wir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weil wir können ja nur gucken an diese Grenze des sichtbaren Universums, von der uns noch Licht erreicht. Wir wissen auf jeden Fall, das sichtbare Universum, das ist begrenzt, das ist nicht unendlich. Ja, und das ist aber nicht gemeint, wenn man sagt, das Universum ist unendlich. Da meint man das ganze Universum und nicht nur das sichtbare, von uns aus sichtbare Universum. In dem ist natürlich auch die Erde zum Beispiel im Mittelpunkt. Und wir gehen jetzt nicht davon aus, dass das Universum selber als Mannigfaltigkeit einen Mittelpunkt hat, zum Beispiel. Sondern da wäre dann jeder Ort quasi gleich wichtig und damit wäre es auch automatisch unendlich groß. Das ist immer so ein bisschen, oder in sich gekrümmt. Ja, das gibt auch kranke mathematische Möglichkeiten. Wenn ich mich weit genug in eine Richtung bewege, dann bin ich irgendwann wieder am selben Punkt oder sowas. Aber das sind natürlich alle Sachen, dafür müsste das Universum gekrümmt sein. Auch das probiert man wirklich zu messen und auch das hat man bisher nicht gemessen. Das heißt, was man bisher gemessen hat, ist, dass das Universum extrem flach ist auf langen Distanzen und eben nicht so in sich gekrümmt. Es kann natürlich sein, dass auf sehr, sehr großen Skalen, die wir überhaupt nicht messen können, das Ganze trotzdem irgendwann in sich gekrümmt ist und man wieder zu sich zurückkommt, wie auf so einer Kugel oder so. Aber darüber kann man überhaupt nichts sagen momentan.
Ja, aber dass man schnell an den Grenzen der menschlichen Vorstellungskraft.
Genau, aber auf jeden Fall kann sich das Universum ausdehnen in sich selber. Es muss sich nicht in irgendwas hinein ausdehnen. Ja, also es gibt ja immer das schöne Beispiel, man hat einen Luftballon, man betrachtet nur die Oberfläche des Luftballons, das ist hier wichtig. Und wenn ich den jetzt aufpuste, dann wird die Oberfläche größer. Es hakt ein bisschen an der Stelle, weil der Luftballon bewegt sich ja schon in irgendwas hinein und so weiter. Aber wenn ich mir nur die Oberfläche als solches vorstelle, dann sieht man, wie in sich mehr oder weniger das Koordinatensystem des der Luftballon-Oberfläche auseinandergezogen wird, ohne dass es mehr oder weniger in sich hinein irgendwo bewegt.
Das heißt einfach, in dem Universum ändern sich die Abstände. Genau. Das ist so die einfache Erklärung.
Ich lese noch mal ganz kurz durch. Haben wir irgendwas noch nicht vernünftig beantwortet von dieser Frage von dem Yami?
Ich glaube, wir haben das auf jeden Fall verwirrend genug beantwortet.
Sehr gut. Also wenn wir sehr, sehr verwirrend dabei waren, schreibt uns einfach noch mal. Dann reden wir noch mal ein bisschen klarer drüber und machen uns vielleicht vorher ein paar Stichpunkte, damit wir das sauberer noch mal runterbrechen können. Aber ich glaube, wir haben darüber auch schon ein paar Mal philosophiert, wenn man das so nennen will. Zum Beispiel in unserer Kosmologie-Folge, die können wir auf jeden Fall nochmal empfehlen an der Stelle. Podcast-Folge, die heißt, glaube ich, wirklich Kosmologie. Da haben wir über die Ausdehnung des Universums und so schon mal geredet. Vielleicht haben wir es da ein bisschen sauberer erklärt und ausführlicher.
Wir haben auch öfter über dunkle Energie geredet, was ja möglicherweise diese Ausdehnung hervorruft.
Ja,
das und über Inflation, wo es ja auch eine starke Ausdehnung gab.
Gut, ich glaube, wir kommen zur letzten Frage, die ich mir rausgesucht hatte.
Tarnumhang.
Und die kam auch in der Tat, ich glaube, heute Nacht oder gestern Nacht, also sehr, sehr spontan gekommen oder kurzfristig eher gesagt. Vielleicht gut durchdacht und nicht spontan, aber zumindest uns sehr kurzfristig erreicht. und geht in der Tat um ja so natürliche Tarnumhänge oder auch künstlich erzeugte Tarnumhänge, die man oder vielleicht besser gesagt nicht Tarnumhang, sondern Tarnmantel oder sowas.
Tarnkappe.
Tarnkappe. Das Militär forscht natürlich sehr gut da drin. Es wäre voll toll, wenn man Licht so lenken könnte, dass das Licht einfach Licht, das auf ein Objekt zufliegt, einfach um das Objekt herum gelenkt wird und danach wieder geradlinig weitergeschickt wird, so wie es vorher gekommen ist. Dann würde man nämlich das Objekt da drin in der Mitte einfach überhaupt nicht wahrnehmen können, auch mit nichts. Also es würde nicht auf dem Radar auftauchen, man würde es nicht mit optisch sehen können, man kann es nicht mit einem Laser fokussieren, weil der einfach drumherum gelenkt wird und so weiter. Ja, das heißt, solche Materialien wären total toll. Das Gute ist, man kann Licht ja beeinflussen und die Richtung von Licht.
Genau, typischerweise sind das so sehr speziell strukturierte, zum Beispiel Metamaterialien oder so nanostrukturierte Materialien, denen man eben diese Eigenschaften gibt, dass sie bestimmte Brechungsindexverläufe haben und bestimmte Strukturen haben, um eben Licht um Objekte herumzulenken. Typischerweise die ersten Versuche hat man mit Mikrowellen gemacht, weil die relativ leicht zu lenken sind und relativ groß sind. Da kann man dann sehr einfache Experimente mitmachen. Mit sichtbarem Licht wird es dann ein bisschen schwieriger, weil man natürlich auch nicht nur eine Wellenlänge sieht, sondern ein sehr breites Spektrum. Das heißt, man muss dann dafür sorgen, dass alle Farben gleich darum gelenkt werden und dann nicht verzerrt werden. Und in diesen Materialien hat man häufig auch Probleme mit Absorption. Das heißt, man verliert dann Licht und dann wird es ein bisschen dunkler und solche Geschichten.
Das würde dann natürlich alles nicht helfen, weil dann könnte man ja wieder eine Technik erfinden, um dann doch Rückschlüsse darauf zu ziehen, was ist da überhaupt vielleicht in der Mitte oder wo ist es überhaupt? Ja,
also da muss auf jeden Fall was sein, weiß man dann.
Da muss was sein. Dementsprechend, das ist aber eine aktive experimentelle Forschung. Also es ist nicht so, dass das nur auf dem Papier bisher steht, sondern nein, diese Dinger werden wirklich gebaut, da wird getestet, es werden Sachen versteckt und es gibt auch diverse YouTube-Videos und so weiter, wo man diese Metamaterialien in Arbeit sehen kann, wo dann Menschen sich hinter diesen Materialien verstecken, wo man Sachen in der Mitte liegen hat, die man von keiner der Richtungen aus sehen kann und so weiter. Das heißt, man ist noch nicht komplett dabei, dass man das komplette sichtbare Licht perfekt herumschicken kann, aus allen Richtungen kommt und danach dann wirklich so weiterschicken kann, wie es kam. Aber man ist schon relativ gut dabei und man kann zumindest komplett verstecken, was in der Mitte ist. Man sieht aber noch, ah, okay, da ist irgendwas versteckt an der Stelle.
Was ich dazu noch Interessantes gelesen habe, ist, das ist jetzt natürlich die Anwendung mit Optik, also mit Licht zum Beispiel. Aber diese gleichen Sachen testet man auch mit Akustik. Das heißt, man versucht, Materialien zu erzeugen, die Schallwellen um Objekte herumleiten und die quasi dann unsichtbar machen für diese Schallwellen. Und das Interessanteste, was ich dazu gelesen habe, war, dass man das auch eben mit Seismik machen kann. Das heißt, mit Erdbeben oder mit Bodenbewegung, die ja immer da ist und einen möglicherweise stört. Und jetzt kann man den Boden so strukturieren, zum Beispiel durch Bohrlöcher oder eine wunderschöne Möglichkeit durch Bäume, die man gezielt pflanzt, die dann auch so quasi aus dem Boden eine Art Metamaterial für seismische Veränderungen machen und dann so eine Erdbebenwelle zum Beispiel um ein Objekt herumlenken können oder reflektieren können.
Das ist
also ganz verrückte Sachen.
Wenn man sich das vorstellt, also du musst dem Wald quasi im richtigen Abstand quasi Bäume pflanzen.
Mit der richtigen Baumhöhe.
Sodass der die richtigen Frequenzen von Bodenwellen für die richtigen Frequenzen resonant ist. Und dann, sodass dann wirklich diese Bodenwelle mehr oder weniger am Wald resonant ankommt und dann entweder abgeprallt wird, also reflektiert wird oder irgendwie umgelenkt wird um die Stadt, die dahinter liegt oder sowas.
Genau.
Wie gut klappt das? Ich habe da noch nicht wirklich was drüber gelesen.
Es gibt Experimente dazu, wo das sehr gut abgedämpft wird, wenn man zum Beispiel so ein Bohrloch-Array dahin bohrt. Also man kann es theoretisch sehr gut machen. Das Problem ist natürlich, man hat immer unterschiedliche Frequenzen oder Frequenzanteile in so einem seismischen Ereignis. Das heißt, es ist nicht ganz so leicht, das wirklich breitbandig dann wieder zu machen. Aber für so relativ schmalbandige Sachen kriegt man das ganz gut hin. Und man hat auch getestet, dass eben so Wälder, wenn die richtigen Eigenschaften haben, sowas ganz gut abschwächen können. Das Problem ist natürlich, die Energie, wenn man es schafft, die zu absorbieren, ist es gut, aber wenn man die jetzt ablenkt oder reflektiert, geht die natürlich woanders hin. Das heißt, typischerweise wäre es dann so, wenn man das um sein Haus herum baut, bleibt das Haus stehen, aber das Nachbarhaus wird dann umso mehr zerstört, wenn es das nicht hatte.
Jetzt sehe ich schon wieder Möglichkeiten, wie man das Ganze als Waffe einsetzt. Das ist dann super. Das ist natürlich. Wir nehmen alle Erdbeben, die auf unser Kontinent zurasen und schicken sie einfach an den nächstgelegenen oder sowas. Ja, da werden sich bestimmt kluge Köpfe wieder was Tolles einfallen lassen. Ja,
aber ich glaube, es wird dann schon auffällig, wenn Leute anfangen, Bäume neben Atomkraftwerken zu pflanzen oder da Bohrlöcher zu machen.
Auffällig ist ja im Endeffekt egal, ja. Also Atomraketen stehen auch überall, das ist auch auffällig und trotzdem ist es leider da, ja. Das ist ein bisschen. Also wir hoffen, es wird natürlich nur zu Guten eingesetzt an der Stelle, nicht um das Nachbarhaus zu zerkleinern, sondern nur um das eigene zu schützen und die vielleicht wieder irgendwo ins Wasser zu schicken, wo dann natürlich ein Tsunami kommt. Jetzt muss ich wieder weiter.
Ja, das ist,
man wird die bestimmt irgendwo hinschicken können, wo es keinen stört. So.
Genau.
Ja.
In irgendwelche sehr weichen Gebiete, wo es dann viel Reibung gibt und die Energie dann in Wärme umgewandelt wird.
Interessant. Ja, ich überlege gerade, hast du noch Sachen, über die du gerne reden wolltest? Es war auf jeden Fall sehr spannend an der Stelle. Ich glaube, wir haben alle Fragen, die ich mir so als Notizen aufgeschrieben habe, auf jeden Fall durch. Aber ich bin natürlich jetzt noch offen. Und wir haben auch noch Zeit. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, das kann ich mal an der Stelle sagen, ist ein Titel für die heutige Folge. Also ich will sie nicht einfach nennen, wir beantworten Fragen, weil das ist ein bisschen sehr, sehr allgemein. Wir könnten sie einfach Weihnachtsfolge nennen. Wir haben aber nicht über Weihnachten geredet. Ich weiß nicht, ob das die Leute irritiert. Wir hatten kurz überlegt, ob wir irgendwie noch so ein Weihnachtsrätsel, ein physikalisches oder so raussuchen, aber da gibt's nichts Richtiges, Vernünftiges. Ich habe zumindest nichts gefunden, was irgendwie Sinn gemacht hat.
Die weihnachtslose Weihnachtsfolge?
Ja, sehr gut. Es gibt dieses eine schöne Rätsel, oder wie auch immer man das nennen will, wenn man guckt, wenn es nur einen Santa Claus gibt und der soll in jedem Haus innerhalb der Weihnachtsnacht landen oder sowas. Das heißt, er hat irgendwie 10 Stunden Zeit und so viele Häuser gibt es auf der Erde. Welche Geschwindigkeit müsst ihr haben? Die auf jeden Fall höher ist als die Lichtgeschwindigkeit, wenn man noch die Zeit einrechnet, die ihr braucht, um die Geschenke hinzupacken und so weiter.
Das heißt, Santa besteht aus Tachyonen.
Ja, vielleicht. Oder es gibt halt ganz viele. Ich glaube, man kann die Anzahl ausrechnen. Ich habe gerade die Rechnung leider nicht da. Es gibt's aber, glaube ich, im Internet. Kann jeder, wenn er sich dafür interessiert, mal sich anschauen.
Ich glaube, wenn die Zahl bei ein paar Milliarden liegt, ist es relativ einfach.
Oh, dann könnte es einfach in jeder Familie einen Santa Claus geben, der die Geschenke unter den Baum legt. Das wäre das Rätsel zur Lösung. Super. Ja, auf jeden Fall hätte man sowas machen können, haben wir aber nicht gemacht.
Kannst dich auch fragen, wie viele Mitarbeiter hat Amazon?
Ja, das würde schon reichen. Weil die ja heutzutage auch teilweise Schlüssel für die Wohnung haben und direkt die Sachen unter den Baum legen können.
Oder weil die Drohnen das Geschenk in den Kamin schmeißen.
Ja, sehr gut. Ja.
Gibt's den Service schon?
Nicht in den Kamin wahrscheinlich.
Das wäre doch aber, also näher an Santa Claus kommt man nicht dran, ne? Gerade in den USA.
wahrscheinlich reicht's auf dem Balkon oder so. Ja. Oder in den Vorgarten.
Und dann wird's geklaut.
Ja, aber besser als direkt in den Kamin und verbrannt. Obwohl ich gehört habe, es soll eine super Taktik sein, einfach, war das nicht im letzten Postillon? Ich glaube, dass man einfach unter den Tannenbaum noch ganz viele, wenn man Kinder hat, noch ganz viele leere Kartons steckt und wenn man einen Kamin hat und immer wenn das Kind gerade unartig war, dann nimmt man eins dieser leeren und wirft, verbrennt es im Kamin und sagt, so eins weniger.
Ja, fiese Tricks.
Genau, das ist unsere Weihnachtsstimmung heute. Also, ich bin entweder für Weihnachtsfolge oder ich fand das letzte Thema, was du gerade angesprochen hast, da kann man was draus machen. Entweder Tarnumhang oder wirklich irgendwie Reflexion von Erdbeben oder sowas.
Der Erdbeben-Tarnumhang.
Das hört sich super an für eine Folge. Wir reden zwar nur 5 Minuten darüber, aber ich finde es so interessant.
Vielleicht, und am Ende, so macht man das doch, ne?
Ja, vielleicht finden wir noch einen schönen Link dazu, den wir mit reinsetzen können in die Shownotes. Guck ich mal. Wenn ja, dann findet ihr das hier auf jeden Fall in den Shownotes zum Podcast. Da könnt ihr dann noch mal drauf gucken. Ansonsten war es das, glaube ich, für diese Folge und für dieses Jahr. Dementsprechend allen frohes Weihnachtsfest und direkt ein frohes neues Jahr danach.
Genau, einen guten Rutsch auf jeden Fall.
Genau. Wir sehen uns, was hatten wir gesagt? 19. oder so? Ich hab's schon wieder 19. vergessen.
19. Januar war es, glaube ich.
19.
Nicht auf den Dezember gucken.
Nicht auf den Dezember gucken. Ja, genau. Sonntag, der 19. Januar ist zumindest von uns angedacht als erster Podcast-Termin im neuen Jahr nach der kurzen Weihnachtspause. Dann wird es normal wöchentlich weitergehen, hoffentlich von unserer Seite. Ich meine, es kann immer was dazwischen kommen, aber ihr könnt normalerweise damit rechnen, eigentlich wie immer jeden Sonntag, spätestens dienstags. Falls wir sonntags nicht schaffen, dann der nächste Tag, wo wir beide Zeit haben, ist dann immer Dienstag und dann treffen wir uns dienstags und hauen direkt danach mehr oder weniger fast live die Folge raus. Ja. Deswegen, wenn es mal dienstags kommt, wisst ihr, die haben es Sonntag wieder nicht geschafft. Wir probieren es immer auch schon irgendwie Freitag oder so zu produzieren, sodass wir es dann Sonntag veröffentlichen können. Manchmal klappt's. Genau. Heute zum Beispiel. Heute ist in der Tat noch nicht Sonntag, sondern Freitag. Und Sonntag werden wir diesen Podcast hier, diesen Weihnachtspodcast, veröffentlichen. Und dann ist auch schon 2 Tage später Heiligabend. Dementsprechend, wenn ihr das jetzt hört, ist vielleicht schon Heiligabend oder schon, ihr sitzt vielleicht schon bei der Familie vorm Kamin oder so.
Oh, Tarnumhang aus Weihnachtsbäumen.
Wir kriegen immer bessere Folgennamen zusammen an der Stelle.
Ja, sehr schön.
Wenn ihr weitere Fragen habt oder wenn ihr für Themen, die wir heute nur kurz angeschnitten haben beim Beantwortung der Fragen, euch näher interessiert, das heißt, ihr fordert eine ganze eigene Folge dafür ein, dann werden wir dem sehr gerne nachkommen. Also wenn wir uns mal mehr raussuchen sollen zu solchen Tarnumhängen, auch was optische Tarnumhänge und sowas angibt und welche Materialien man da genau benutzt und wie das exakt funktioniert, dann machen wir das sehr gerne. Schreibt uns einfach, dass ihr euch das wünscht. Wenn uns da ein paar Nachrichten erhalten, dann wissen wir auf jeden Fall, okay, das kommt weit nach oben auf unsere Liste und dann werden wir da auch eine Folge zu machen. Ansonsten, ja, wir haben uns eigentlich schon verabschiedet. Schönes Weihnachtsfest. Ciao von unserer Seite.
Bis zum nächsten Mal.